Die einen werden schwanger und haben es nicht geplant. Die anderen möchten gern schwanger werden und können es nicht, weil wir darin wirklich eine Chance sehen, an die Frau ranzukommen. Es sind auch Bischöfe zu uns gekommen und haben gesagt, was sie tun, ist richtig, machen sie weiter. Dann müsste man auch sagen, dann wäre Notwehr nicht zu verantworten, dann wäre Tyrannenmord nicht zu verantworten. Also wirklich Panik, was wir hier für Anrufe auf dem Anrufbeantworter haben oder annehmen. Aber wir haben den Blick auch auf das Kind und geben dem eine Stimme.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Donate Taufenbach. Ich bin Ärztin von Beruf, aber meine ehrenamtliche Tätigkeit konzentriert sich auf den Verein Donum Vitae, konkret im Regionalverband in Heidelberg.
Liebe Frau Taufenbach, schön, dass Sie da sind. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch einmal den Namen des Vereins Donum Vitae und auch Ihren Namen in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die drei spannendsten oder interessantesten Schlagzeilen rausgesucht. Und die habe ich gerade vor Ihnen hingelegt und Sie dürfen die gerne nacheinander vorlesen und unseren Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen Ihre Meinung dazu abgeben.
Seit 20 Jahren geben kirchliche Beratungsstellen wie der Sozialdienst katholischer Frauen keine Scheine zur straffreien Abtreibung mehr aus. Donum Vitae tut es dagegen noch. Ein Zeugnis für das Leben wollen beide geben. Zitat von Agathe Lukasek auf katholisch.de. Ja, dieses Thema mit den Beratungsscheinen, das ist natürlich genau der Kristallisationspunkt, warum es uns gibt. Der Ursprung ist in der Weigerung des päpstlichen Stuhls in Rom, dass die katholische Kirche eben mit dem neuen Gesetz nicht mehr mitgehen durfte. Das war ja so ein Vorlauf von mehreren Jahren, 1995 bis 1999. Und am Ende, als dann das klare Nein kam, dass die Beratungsstellen unter katholischer Trägerschaft nicht mehr die Beratungsscheine ausgeben dürfen, da ist dann sofort Donum Vitae gegründet worden. Es wurde geahnt, wie das Ergebnis aussieht. Und katholische Laien haben sofort gesagt, wir übernehmen die Verantwortung. Es kann nicht sein, dass Beratung unter katholischer oder unter christlich geprägter katholischer Wertevorstellung nicht mehr möglich sein soll im Schwangerschaftskonflikt. Und deswegen gibt es uns.
Sie dürfen gern das nächste Zitat vorlesen.
Schwangerschaftskonflikte sind noch immer ein Tabuthema. Leider, sagt Donate Taufenbach. Wenn es nach der Vorsitzenden der hiesigen Donum Vitae Beratungsstelle geht, gehört das Thema mehr in die Öffentlichkeit. Zitat von Melanie Pieske in der Rhein-Neckar-Zeitung. Ja, da stehe ich auch weiterhin voll dahinter. Das ist ein Thema, was seit Menschengedenken in der Welt ist. Diese ungeplanten Schwangerschaften, ungewollte natürlich leider auch. Aber es ist so normal, wir kennen das aus allen Jahrhunderten, aus Literatur und Kunst. Und es kann nicht sein, dass so ein wichtiges Thema, was so viele Menschen betrifft, Frauen und auch Männer und am Ende auch die Kinder, dass das nicht besprochen werden kann. Dass man nicht sagen kann, ich habe so einen Abbruch gemacht und sich nicht trauen kann und andererseits auch nicht darüber reden kann, wie man damit umgeht, wie man die Situation verbessern kann, wie man Frauen helfen kann. Und ja, es geht jetzt auch um diese Beratung natürlich, was der Sinn und der große Vorteil dieser Beratung ist. Also welche Chance da auch drin steckt, Menschen in der Situation zu helfen.
Ein letztes Zitat habe ich noch ausgesucht.
Von Bischof Meyer. Kein Kompromiss bei Abtreibung. Der Schutz des menschlichen Lebens von der Zeugung bis zum natürlichen Tod steht für mich auf der Prioritätenliste der katholischen Kirche ganz oben. Es kommt aus der katholischen Nachrichtenagentur, dieses Zitat. Das ist schon mal ein Punkt. Wo beginnt das menschliche Leben? Von der Zeugung, also wirklich dem Verschmelzen zwischen Eizelle und Sperma, wo ist dieser Beginn? Ich selber bin überzeugt, dass das der Beginn eines jeden menschlichen Wesens, eines jeden Menschen ist und dass man das nicht irgendwie auf einen späteren Zeitpunkt verlegen kann. Aber da streiten ja die Wissenschaftler von Biologie, Theologie, Medizin. Und ja, es ist, denke ich, schwer, da wirklich eine endgültige, absolute Lösung zu finden. Das ist am Ende auch ein privates Empfinden oder ein persönliches Empfinden. Für mich ist der Beginn tatsächlich so und deswegen, ja, denke ich, dieses kleine Wesen, was noch keine Stimme hat, das braucht jemanden, der so ein bisschen Fürsprecher ist. Und das ist ja auch ein Punkt, den Donum Vitae immer benennt, die doppelte Anwaltschaft. Also zu sagen, wir sind für die Frauen da, die in einer Krise, in einer Notlage sind, aber wir haben den Blick auch auf das Kind und geben dem eine Stimme. Und das Wahnsinnige in dieser Situation eines Schwangerschaftskonfliktes ist es ja, dass es die einzige, ich sag mal, Rechtsstreitigkeit ist, wo beide Kontrahenten in einer Person sind. Das gibt es sonst nicht. Ich habe das auch mal mit einem Juristen durchdacht und das macht das Ganze so extrem schwer. Es gibt eigentlich keine gute Lösung für so ein Dilemma.
Aber rein rechtlich gesehen ist ja die Frage nach der Abtreibung erst einmal klar geregelt. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland grundsätzlich strafbar. Es gibt lediglich zwei Ausnahmen. Zum einen die Beratung in einer anerkannten oder eine Abtreibung nach der Beratung in einer anerkannten Beratungsstelle wie Donum Vitae oder eine Abtreibung nach medizinischen oder kriminologischen Indikationen, beispielsweise nach einer Vergewaltigung. Bei der ersten Möglichkeit stellen dann die sogenannten Konfliktberatungsstellen wie Ihre Beratungsstelle einen Beratungsschein aus. Und mit Hilfe dieses Scheins kann dann eine Abtreibung durchgeführt werden. Und Sie haben es selber auch schon angesprochen, 1999 hat der damalige Papst Johannes Paul II. Konfliktberatungen in katholischen Beratungsstellen wie der Caritas oder dem Sozialdienst katholischer Frauen verboten. Und bis heute wurde dieses Verbot auch nicht aufgehoben. Warum sind Schwangerschaftsabbrüche in der katholischen Kirche so ein schwieriges Thema?
Ja, schwierige Frage. Es ist so, dass, glaube ich, von dem, ich sag mal reinlich Kirchengesetzestexten, das einfach schwer vereinbart ist. Jede Handlung, die in irgendeiner Form dazu führt, dass ein Leben zu Schaden kommt, dürfen nicht unterstützt werden. Also ich sag mal rein vom Intellektuellen her wäre, ist es begründbar, aber dann fehlt absolut dieser Aspekt der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe. Und das ist das, wo wir sagen, das zählt in der Situation doch eigentlich mehr als irgendwelche Gesetzestexte, ja, die vielleicht nachvollziehbar sind, begründbar sind, aber hier geht es um einen Menschen, der in einer Notlage ist. Und deswegen machen wir, oder macht Donum Vitae, ich selber bin ja auch nicht in der Beratung, das machen unsere geschulten Beraterinnen, unterstützen wir, dass Beratungen durchgeführt werden, weil wir darin wirklich eine Chance sehen, an die Frau ranzukommen. Ansonsten wird das mit sich selbst ausgemacht, es wird irgendwie entschieden und dann ist aber nie die Möglichkeit, dass der Staat, der ja eigentlich die Verantwortung für jedes menschliche Wesen hat, da einmal mit oder seine Verantwortung überhaupt ausübt. Ja, die Beraterinnen sind sozusagen über die Anerkennung als staatliche anerkannte Beratungsstelle sozusagen ausführender und in der Verantwortung, dass jemand für das Kind da ist und dieser Person zu ihrem Recht verhilft. Wobei es natürlich so ist, dass beraten wird mit der Offenheit, dass die Frau entscheidet, dass das Ergebnis offen ist und einfach nur mal überlegt wird, wie kann es denn sein mit Kind, welche Möglichkeiten zur Hilfe gibt es, wie ist die Alternative ohne Kind, wie läuft ein Schwangerschaftsabbruch ab, wie geht es einem danach, dass einfach mal alle Facetten bedacht werden.
Noch deutlicher wird dieser Aspekt der Nächstenliebe, glaube ich, bei dem zweiten Punkt, also der Abtreibung nach medizinischen oder kriminologischen Indikationen. Denn dagegen stellt sich die katholische Kirche in weiten Teilen auch. Also Abtreibung nach Vergewaltigung oder nach Missbrauchstaten. Ist es nicht irgendwo auch eine Stärkung der Tat oder des Täters, zu sagen, man verbietet dem Opfer abzutreiben?
Also ich habe das zum Glück bisher noch nicht irgendwie miterlebt hier als Fall. Es ist ja doch selten, zum Glück, dass nach einer Vergewaltigung dann auch noch schlimm genug die Vergewaltigung, aber auch noch eine Schwangerschaft entsteht. Aber diese Vorstellung war für mich als Frau also extrem, ich finde gar kein Wort dafür, unangenehm, abstoßend. Und ich verstehe jede Frau, die dann sagt, das kann ich nicht und das will ich nicht, ich will nicht immer daran erinnert werden. Und dann zu sagen, aber man kann das Kind ja auch zur Adoption freigeben, das ist auch also wirklich ein schwieriger Satz, weil es diese 9 Monate durchzustehen ja schon mal eine ziemliche Zumutung sind. Es gibt ja auch noch den Fall der Spätabtreibung, wo ein Kind mit einer massiven Behinderung, also sei es, wenn das Leben des Kindes durch gesundheitlich gefährdet ist oder das Leben der Mutter auf dem Spiel steht, auch dann erlaubt der Gesetzgeber ja einen Abbruch. Auch da muss man sagen, was ist denn menschlich, zu gucken, wie kann man das Leben für die Mutter, die Familie sichern. Vielleicht sind ja auch andere Kinder da, auf die man gucken muss, dass die gut versorgt sind, dass die ihre Mutter weiter haben und eine stabile Mutter, sowohl was ihre körperliche als auch ihre seelige Gesundheit angeht.
Warum erlaubt sich dann die katholische Kirche, deren führende Regel ja irgendwie am Ende aus Männern besteht, die enthaltsam leben und selber nie eine Familie haben werden und wahrscheinlich nie eine Familie hatten, warum erlaubt sich die, über den Körper von Frauen zu verfügen und zu entscheiden, was diese dürfen oder nicht?
Ja, also ehrlicherweise, ich kann es auch nicht wirklich beantworten. Es ist schwer nachvollziehbar. Also die Empfindung von Frauen in so einer Situation, die einen werden schwanger und haben es nicht geplant, die anderen möchten gern schwanger werden und können es nicht und versuchen das auf allen möglichen Wegen. Da gibt es ja die Bandbreite, was das heißt, Schwangerschaft, Empfängnis und Fortpflanzung, das ist ja ein Thema, was immer größer wird. Und dass das von Männern da entschieden wird, wie wir dazu stehen als Christen, das verstehe ich nicht. Also ich denke immer, Jesus war ein Revolutionär in seiner Zeit. Der hätte mit Sicherheit die Offenheit gehabt, dieses Thema offen gegenüberzustehen, da positiv drüber zu denken, auch an die Betroffenen zu denken und nicht nur an irgendwelche Regeln und wirklich das Beste für den Menschen zu sehen und zu wollen.
Und es ist irgendwo ja auch eine ziemliche Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, wenn man sagt, die Riege aus Männern, die Bischöfe und meinetwegen noch der Papst, also ausschließlich Männer, entscheiden darüber, was am Ende ausschließlich Frauen direkt betrifft. Am Ende ist ja die Frau diejenige, die schwanger ist und nicht der Mann. Die Worte des Vatikans oder des Papstes, wenn der sich jetzt hinstellt, wie damals zum Beispiel, und sagt, er verbietet jetzt die Konfliktberatung. Das hat ja für viele Katholikinnen und Katholiken auch einen ziemlich hohen Stellenwert. Viele legen ziemlich viel Wert in diese Worte. Finden Sie es richtig, wenn sich die Kirche dann mit diesem Wert so vehement an der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche beteiligt?
Also meine Erfahrung ist da zum Glück ein bisschen anders. Ich weiß, wie Rom denkt, ich weiß, wie auch hier in Deutschland einige von den Kirchenoberen denken und sicherlich auch in allen weiteren Schichten und Ebenen der katholischen Kirche. Aber ich habe auch sehr viel anderes erlebt. Ich habe auch viele Hauptamtliche erlebt, die da absolut auf der Ebene von Donum Vitae sind. Es ist sowohl Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, aber auch Pfarrer. Und selbst von Bischöfen weiß ich das, also von Katholikentagen, wo Donum Vitae einen Stand hat, da sind auch Bischöfe zu uns gekommen und haben gesagt, was sie tun, ist richtig, machen sie weiter. Und deswegen denke ich also, wir müssen selber denken, wir müssen selber nachdenken, wir müssen selber eine Meinung bilden, wie wir dazu stehen. Und da sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir sagen, in dem Punkt können wir nicht mitgehen mit der Kirche und wir können nur jeden bestärken, jeden Katholiken oder jeden Mensch, jeden Christen, da sich selber Gedanken zu machen, was ist richtig, wie geht man damit um und wie hilft man in der Situation den Menschen, die betroffen sind, am ehesten.
Falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer also ein Klingeln gehört haben, da hat es gerade geklingelt, aber es war niemand vor der Tür. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt gerade eben eingehen, weil es ist sehr spannend, wenn Sie sagen, dass Sie das teilweise anders erlebt haben. Und ich glaube Ihnen natürlich, dass das bestimmt auch von manchen Bischöfen und von vielen Haupt- und Ehrenamtlichen ganz anders gesehen wird. Ich habe trotzdem mal recherchiert, was es so für offizielle Veröffentlichungen zu dem Thema Abtreibung von der katholischen Kirche gibt. Und da bin ich auf ein Papier aus dem Jahre 1996, also exakt aus der Zeit, als in der katholischen Kirche diskutiert worden ist, wie mit Konfliktberatung umgegangen wird. Und dieses Papier heißt Menschenwürde und Menschenrechte von allem Anfang an und wurde von den deutschen Bischöfen veröffentlicht. Und dort heißt es, Zitat, als vorsätzliche Tötung eines unschuldigen Menschen ist Abtreibung darum ein schweres Unrecht, das niemals gerechtfertigt werden kann. Sie kann auch nicht durch Berufung auf eine persönliche Gewissensentscheidung gerechtfertigt werden. Der Titel des Abschnitts lautet, das Gebot, du sollst nicht töten, schützt uns alle. Da habe ich mich gefragt, verstoßen Sie dann in Ihrem Verein gegen das Gebot, du sollst nicht töten?
Nein. Gut, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen dem Gesetz in Deutschland und natürlich diesen christlichen Geboten. Dann müsste man auch sagen, dann wäre Notwehr nicht zu verantworten, dann wäre Tyrannenmord nicht zu verantworten. Es gibt Grauzonen und da muss man wirklich hinschauen, was für ein Fall ist das, was ist die Situation, die Ausgangslage. Es ist ja immerhin die Möglichkeit, jetzt es zu bedenken und nochmal innezuhalten, sich Gedanken zu machen und sich dessen bewusst zu werden. Das ist sicherlich auch ein Teil dieser Beratung, dass mal so ein kurzer Stopp gesetzt wird, dass die Frau die Gelegenheit bekommt, sich einfach mal zu sortieren und nicht nur auf sich zu gucken, wenn sie völlig in Panik ist. Also für viele ist ja diese Information, sie sind schwanger, wie so ein Tunnel. Also wirklich Panik, was wir hier für Anrufe auf dem Anrufbeantworter haben oder annehmen. Die Frauen sind wirklich aufgelöst, wenn sie das erfahren. Und ja, wenn man das so laufen ließe, ohne nochmal die Chance zu geben, mit jemandem Neutralen, ganz in Ruhe, ganz geschützt, in einem geschützten Rahmen darüber zu reden, das ist wirklich eine Gelegenheit. Und deswegen ist es nicht einfach nur vorsätzlich, es ist nicht die erste Entscheidung und es ist auch nicht, ja, weil die Frauen, die meisten Frauen nur an sich denken. Es gibt vielleicht ein paar wenige Ausnahmen, für die ist das wirklich eine Entscheidung, nee, keine Kinder, ich will nicht, ich gehe vor. So. Aber bei den meisten Frauen, die tun sich wirklich auch schwer, das ist nicht vorsätzlich, das ist für die auch eine Überwindung, das ist eine Last. Es mangelt nicht an Liebe für ein Kind, es mangelt einfach an den Umständen oder an den positiven Möglichkeiten, ein Kind annehmen zu können, sei es, weil jemand zu jung ist, zu alt ist, schon Kinder hat, in keiner stabilen Beziehung ist, mitten in der Ausbildung ist, keinen finanziellen Rahmen hat. Die Gründe sind so vielfältig oder ja, Angst hat selber vor der Überforderung, weil man sich nicht zutraut. Und da kann man sich nicht erdreisten zu sagen, das zählt nicht.
Sie haben vorhin selber schon gesagt, am Ende ist an der Zeugung eines Kindes ja auch ein Mann beteiligt, ein Partner, eine Partnerin. Dahinter stehen Familien. Die Schwangerschaft betrifft also auch immer andere Menschen, nicht nur die Frau selber. In dieser Erklärung wirkt es schnell so, als fragt man sich, inwiefern die Frau schuld oder nicht schuld an ihrer Entscheidung ist. Warum konzentriert sich die Debatte und auch diese Texte der Kirche so sehr auf die Frage nach der Schuld der Frauen?
Ja, Schuld ist sowieso ein ganz schwieriges Wort. Das versuche ich so gut wie möglich zu vermeiden. Also Schuld und Sühne ist für mich ein Bild der Kirche, was wir eigentlich hoffentlich immer mehr hinter uns lassen oder schon gelassen haben, sondern einfach zu sehen, was bietet der Glaube, die Kirche an Chancen des Auffangens der Nächstenliebe, wie ich schon gesagt habe, in schwierigen Situationen auch füreinander da zu sein. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, das ist ein Thema, das passiert. Ja, das passiert Männern und Frauen gemeinsam und da kann man auch niemandem die Schuld geben. Vielleicht unbedacht gewesen zu sein, unvorsichtig gewesen zu sein, so ist das Leben. Und ich will da niemanden verurteilen, obwohl wir natürlich auch sehr dafür sind, jungen Menschen gute Aufklärung zu geben, wie Verhütung geht. Aber auch da passieren Missgeschicke, auch das kann schiefgehen und deswegen, nein, es ist niemands Schuld.
Sie verstoßen letztendlich, aber mit Ihrem Verein und Ihrer Arbeit, doch dann gegen das Verbot von Papst Johannes Paul II. Ist Donum Vitae Teil der katholischen Kirche?
Nein, das sind wir nicht. Wir sind ein bürgerlicher Verein und deswegen können wir uns auch so frei entscheiden oder sind wir so frei zu sagen, wir machen das, weil unsere Überzeugung ist, dass es richtig ist, den Frauen zu helfen, in dieser Beratung mit aktiv zu sein. Der Staat will eine Beratungsvielfalt haben, der will verschiedene Anbieter und von, ich sag mal jetzt, katholisch geprägter Seite ist es eben Donum Vitae. Das sind die Laien, die da in die Bresche gesprungen sind und die Chance ergriffen haben, da weiter Beratung anzubieten. Es sind damals auch viele Beraterinnen von der Caritas und der SKF zu Donum Vitae gekommen, und um beim Staat dabei zu sein, um eben auch weiter Konfliktberatung zu machen, weil es so wichtig ist. Ja, das ist unser großer Vorteil. Wir sind tatsächlich ein freier Verein und können uns wirklich auf unsere Wurzeln berufen. Die sind christlich, die sind aus dem Katholischen geprägt, aber es sind auch andere Menschen bei uns, also nicht so gläubige, nicht christlich geprägte Menschen bei uns aktiv. Solange die Einstellung zu diesem Menschenbild da ist, ergänzen wir uns wunderbar und es klappt. Donum Vitae ist ein sehr erfolgreicher Verein. Ja, über 200 Beratungsstellen, vielen Mitarbeitern und wirklich auch vielen Beratungen, die stattfinden.
Der Verein Donum Vitae wurde 1999 gegründet. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, wird sich denken, komisch, kurz zuvor hatte der damalige Papst die Konfliktberatung in der katholischen Kirche verboten. Hing die Gründung mit diesem Verbot zusammen?
Ja, ganz klar. Das ZDK wusste ja um den Briefwechsel, wusste, was kommt, hatte auch die Ahnung, dass es verboten wird, und es lag alles vorbereitet in der Schublade. Es war derselbe Nachmittag. Also es war wirklich, also ein halber Tag oder ein Tag zwischen der Ankündigung des Verbots und der Gründung von Donum Vitae, weil es den Laien so wichtig war, den Menschen, dass das weitergeht. Das war wirklich ein Anliegen. Also ich habe die Stimmung noch so im Gefühl, wie die gerungen haben und gesagt haben, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir sofort einen Verein gründen. Wir brauchen so und so viele Mitglieder am Anfang, wir brauchen einen Vorstand, wir müssen gucken, wie wir an Gelder kommen. Da waren alle schon am Organisieren und Planen und Denken. Und mit der Ankündigung aus Rom ist alles ins Rollen gekommen. Und ja, da stehen wir jetzt nach 24 Jahren und es ist eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen.
Was ist damals passiert nach diesem Beschluss vom Papst? Also welche Folgen hatte das so ganz akut?
Ich glaube, erstmal bei vielen Laien großer Unmut und so eine Aufbruchsstimmung zu sagen, dann können wir das auch selber. Und das ist auch etwas Besonderes. Also Donum Vitae ist bis heute ein Verein, der von Ehrenamtlichen getragen wird. Ja, das sind alles Menschen, die ihre private Zeit, und damals gerade in den Anfängen war da extrem viel zu organisieren, zu planen, neu zu gestalten, vom Bundesverband, der ja quasi der erste Verband ist, der sich gegründet hat, dann auf die Länderebene zu gehen und dann ganz konkret vor Ort auch Regionalstellen zu gründen, zu schauen, wie machen wir das rein organisatorisch, wer hat die Trägerschaft, wer kümmert sich um was, wie kommen wir an die Gelder, die Verhandlungen mit den Ländern, die als Geldgeber dann einen Großteil der Finanzen übernehmen bis heute. Und dann zu gucken, wie kommen wir denn aber auch an diese weiteren 15, 20, 25%. Denn Donum Vitae finanziert sich neben den öffentlichen Geldern immer noch zu einem Teil aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.
Mussten dann die Beratungsstellen, die es vor dem Verbot gab, mussten die dann schließen?
Nein, die haben quasi weitergemacht, weil sie ja auch ganz normale Schwangerenberatung machen. Ja, Caritas, Familienberatung, Schwangerenberatung, SKF genauso. Aber eben diese Schwangerenkonfliktberatung durfte nicht mehr gemacht werden, beziehungsweise es musste dann für jede Frau, die sich über einen Abbruch Gedanken gemacht hat, brauchte ja den Schein, also musste sie am Ende in eine andere Stelle gehen. Und da war dann Donum Vitae sehr schnell auch zur Stelle, um das Angebot auch wieder machen zu können.
Vor dem Verbot durch Johannes Paul II. Gab es etwa 270 katholische Konfliktberatungsstellen. Nach dem Verbot durften die dann, wie Sie ja gerade gesagt haben, dann keine Beratungsscheine mehr ausstellen. Zum Vergleich, die Diakonie haben Sie schon angesprochen, eine evangelische Beratungsstelle, die betreibt mittlerweile etwa 300 Konfliktberatungsstellen und Sie haben ja auch schon gesagt, Donum Vitae über 200. Was würde es für Betroffene bedeuten, wenn auf einmal so viele Beratungsstellen, 270, wegfallen?
Das wird ja zum Glück nicht passieren. Wir sind ja autark. Wir haben nicht vor, unsere Arbeit einzustellen. Im Gegenteil, wir gucken schon auch noch, es gibt Regionen, wo wir uns gerne auch noch weiter ausdehnen oder ansiedeln möchten, weil wir auch natürlich das Angebot überall machen möchten. Also es ist schon jetzt teilweise mühsam für Frauen, manchmal kurzfristige Termine zu bekommen, auch wenn sie verschiedene Beratungsstellen abtelefonieren. Hier in Heidelberg zum Beispiel gibt es 4 Beratungsstellen, die Schwangerschaftskonfliktberatung machen. Selbst da wird es manchmal knapp. Wenn da jetzt welche abspringen, dann wird es für bestimmte Regionen bestimmt etwas mühsam, dass die Frauen kurzfristig Termine bekommen. Und das ist ja schon auch eine Sache, es muss in den ersten 12 Wochen passieren, sowohl die Beratung, dann die 3 Tage Pause, um sich nochmal das Gedanken zu machen, alles nochmal setzen zu lassen, die Entscheidung zu treffen und dann auch noch einen Termin bei einem Arzt zu bekommen, der den Abbruch vornimmt, wenn man es denn machen möchte, wenn man sich so entscheidet. Und das kann schon manchmal eng werden. Also da ist, wenn Frauen das aus irgendeinem Grund wirklich erst etwas später bemerken, dass sie schwanger sind, wenn man dann noch ewig suchen muss, bis man überhaupt einen Beratungstermin bekommt, das ist nicht gut. Und der Gesetzgeber ist ja eigentlich auch dafür verpflichtet, dafür zu sorgen, dass genügend Beratungsangebote da sind. Es gibt einen Schlüssel, auf wie viele Einwohner, wie viele Beratungsstellen vorgesehen sind. Und das soll so eingehalten werden und das macht auch Sinn.
Wissen Sie dann noch, wie das damals war, als diese 270 Beratungsstellen ja über Nacht diese Scheine nicht mehr ausstellen durften?
Das kann ich so jetzt nicht mehr sagen. Ich denke, das hat sich irgendwie zurechtgeruckelt, dass eben die anderen Verbände, die das ja nun auch mitgekriegt haben, sicherlich da Termine möglich gemacht haben, wenn es wirklich mal eng war. Und relativ bald kamen dann ja aber auch die ersten Beratungsstellen. Also es hat sicherlich ein paar Monate gedauert. Ja, jetzt so wie die Situation ist, ist sie sicherlich gut und entspannter für alle Beteiligten.
Ist es dann aus Ihrer persönlichen Sicht wichtig, dass die katholische Kirche als große Institution mit finanziellen und personellen Möglichkeiten sich an diesen Konfliktberatungen beteiligt, jetzt mal völlig egal in welchem Rahmen? Oder würden Sie sagen, so wie es eigentlich gerade ist, wie wir das regeln, passt eigentlich und wir brauchen die katholische Kirche gar nicht?
Natürlich würde ich sagen, wir schaffen das gut, aber es ist unabhängig davon natürlich wünschenswert, dass die Kirche umdenkt, ja, dass sie da auch mehr an diese, ich sag mal, reelle Situation denkt, in der Frauen sind und da aus diesem Empfinden heraus, aus diesem Mitgefühl heraus auch ihre Einstellung zu Schwangerschaftsabbrüchen ändert. Ja, Deutschland hat mit dieser Gesetzgebung, mit diesem Beratungspflicht oder dem Beratungsangebot eine einmalige Sache. Das ist weltweit, glaube ich, das einzige Land, was Beratung vor der Abtreibung verpflichtend macht. Und ich sehe darin wirklich eine Riesenchance. Ich merke ja die Fälle, wo Frauen hierher kommen, wirklich verzweifelt sind, keinen Ausweg mehr sehen und ohne eine weitere Beratung sich wahrscheinlich für einen Abbruch entschieden hätten. Und nach einer Beratung kann die Welt für sie aber ganz anders aussehen, weil hier mal jemand ist, der setzt sich dahin und macht den Fächer auf. Einfach mal zu sagen, so kann diese Möglichkeit gibt es, da gibt es Unterstützung. Überlegen Sie doch mal, wie kann es denn finanziell klappen, wenn die und die und die Gelder mit einberechnet werden? Haben Sie nicht doch in der Familie, im Freundeskreis jemanden, der Sie unterstützen kann? Und dann auch die Überlegung, ja, jetzt auch mal zu denken, das Kind kommt nicht auf die Welt, wie fühlt sich das an oder wie ist das? Beraterinnen formulieren das etwas vorsichtiger, ich bin da nicht ganz so in dem Wortlauten drin. Aber ich denke, das ist zum einen für die Frau ganz wichtig, die soll ja eine Entscheidung treffen. Und eine Entscheidung, das kennt jeder aus jeglichen Lebenssituationen, eine Entscheidung kann man nur wirklich fällen, wenn man mindestens 2 Alternativen hat. Und wenn der eine Weg nur ist, kann das Kind nicht bekommen, ich muss einen Abbruch machen, dann kann die Frau damit auch nicht später glücklich sein. Ja, also trotzdem wichtig, dass die Kirche da umdenkt und sieht, was für eine Chance das ist. Und ich sage mal auch ganz pragmatisch, die Kirche könnte dann auch unterstützen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sei es angefangen von kirchlichen Fonds, Familienhilfe und andere Beratungsmöglichkeiten, dass da sicherlich auch viel mehr drin wäre, wenn man sagt, also die Kirchen öffnen auch ihre finanziellen, ihre Fonds, ihre Möglichkeiten, ihre Angebote eben auch für Frauen im Schwangerschaftskonflikt.
Angenommen, eine schwangere Frau kommt jetzt in ihre Beratungsstelle und diese schwangere Frau ist gläubig, eine Christin. Sie möchte aber das Kind aus irgendwelchen Gründen, aus einer der beiden Gründe, die ich am Anfang genannt habe, nicht bekommen. Welche Bürde ist es für gläubige Frauen, wenn die Kirche sie mehr oder weniger dazu zwingt, das Kind zu bekommen oder sie sonst aus Gründen, die wir ja auch am Anfang gehört haben, als strafbare Täterin abstempelt?
Also ich kann das jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, wie das ist mit, also für eine gläubige Frau hier in der Beratungsstelle, weil sowas natürlich hier anonym läuft und jetzt auch eine Beraterin nicht so konkret erzählt, jetzt war jemand da so gläubig und aber selbst da wird natürlich versucht, darauf einzugehen. Also unsere Beraterinnen haben einen christlichen Hintergrund, die können mitdenken, die wissen um diese, ich sag mal, seelische Not, die dann auch jemanden treffen kann. Ganz genauso ja auch gläubige Muslime zum Beispiel, die teilweise ja fast noch mehr dann schon von den Familien und nicht von einer anonymen Institution unter Druck gesetzt werden, wenn ungeplante Schwangerschaft da plötzlich auftaucht. Und auch da wird natürlich darauf eingegangen, wie kann die Frau gestärkt werden, wie kann sie da auch mit ihrem Glauben zurechtkommen. Und wenn das wirklich nötig ist, dann wird gegebenenfalls sogar weitere Hilfe vermittelt, sei es psychologisch, sei es theologisch. Es gibt ja nun auch noch Beratungsstellen, Ehefamilien-Lebensberatung zum Beispiel, die dann zwar unabhängig, also jetzt nicht dieses Thema Schwangerschaftskonflikt, aber einfach die Situation der Frau im Konflikt nochmal mitträgt und mit begleitet. Also die Möglichkeiten sind, die nutzen wir auch, dass wir weitervermitteln, wenn eine Frau da wirklich zerrissen ist und Probleme hat, dass sie damit nicht alleine bleibt, wenn es im Rahmen einer Konfliktberatung nicht möglich ist.
Aus welchen Gründen ziehen die Frauen und Familien einen Schwangerschaftsabbruch in Betracht?
Ich habe es ja vorhin schon genannt, die sind so vielfältig. Also traurig teilweise, wenn man sagt, okay, jemand schafft es nicht, weil er sonst Angst hat, den Job zu verlieren, seine Ausbildung nicht fertig zu machen oder es finanziell nicht zu schaffen. Oder sei es, dass jemand sich alleinerziehend sieht und sich das nicht zutraut, weil die Partnerschaft nicht stabil ist oder der Partner auch gesagt hat, wenn du das Kind bekommst, dann ohne mich. Trotzdem für Menschen eine Bürde, die sie nicht tragen können oder glauben, nicht tragen zu können. Und das ist dann so. Und das, man kann versuchen zu schauen, wo kann man unterstützen, wo kann man den Menschen stärken. Aber ja, vielfältige Gründe, auch gesundheitliche Gründe, es Sorge, dass man schon durch die bisherige Familie ja so viel Last hat und ein weiteres Kind nicht tragen kann und ja, die Eltern einerseits versorgen muss und dann kein Kind bekommen kann. Also wirklich, verschiedenste Gründe, viele wiederholen sich. Also Finanzen sind immer wieder ein Thema, Beziehungen sind ein Thema. Ja, in vielen Fällen geht es um Beziehungen, aber ja, das ist leider oft einfach schwierig für die Frau, sich spontan zu sagen, ja, ist kein Problem, schaffe ich. Es bleibt ein Dilemma und ist schade, aber wenn sich eine Frau dann entscheiden muss gegen das Kind für eine Abtreibung, dann hat sie ihre Gründe und das muss man akzeptieren.
In welchem Zustand sind die Betroffenen, wenn sie in die Beratung kommen?
Sehr unterschiedlich. Schon oft sehr aufgeregt, sehr aufgelöst, traurig, unsicher, also wirklich ganz verschieden. so wie die Beraterinnen es berichten, wie gesagt, kenne ich nicht aus direkter eigener Erfahrung, es tun sich die wenigsten einfach leicht, machen es leichtfertig und viele tun sich sehr schwer damit und ringen mit der Entscheidung. Wo ich es mal etwas konkreter mitbekommen habe, war ein Projekt, was wir hier in Heidelberg gemacht haben, ein Kunstprojekt. Wir haben eine Fotografin gewonnen, die Frauen dann interviewt hat und Porträts mit ihnen gemacht hat. Und diese Ausstellung Lebenskunst Leben, die wirklich mal sehr nah rangeht an diese Schicksale, an die Geschichten der Frauen, Frauen, die sich sowohl für das Kind entschieden haben, aber auch dagegen. Und da war mal ein bisschen mehr spürbar, wie gerungen wird um die Situation, wie sie sich die Tage Zeit nehmen, nachzudenken. Manche erzählen, wie sie spazieren gehen und sich das ausmalen, so oder so. Und es bleibt schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Manche Frauen kommen dann gut mit der Entscheidung zurecht, sich gegen das Kind entschieden zu haben, weil sie merken, es hätte nicht funktioniert für mich. Es ist immer ganz individuell. Und andere hadern damit, brauchen sogar Hilfe. Dafür ist Donum Bitte ja auch, steht zur Verfügung für Gespräche nach Abbruch. Also manche oder die meisten gehen erleichtert hier raus. Ich habe vor kurzem Zahlen gelesen, dass so ungefähr 90% der Frauen vor einem Beratungstermin unsicher sind und hadern, warum muss das denn sein, ich würde es lieber nicht machen. Aber 95% sagen nach dem Beratungsgespräch, es hat ihnen gut getan und geholfen.
Wie laufen die Konfliktberatungsgespräche ab?
Die Beraterinnen haben einen speziellen, ja, Katalog ist ein sehr neutrales Wort. Also es gibt schon Punkte, die angesprochen werden müssen, auch von Rechts wegen. Da gibt es bestimmte Vorgaben. Jede Beraterin hat so sicherlich so ihr Schema, wie sie einsteigt in das Gespräch, wie sie die einzelnen Punkte anspricht. Es entwickelt sich natürlich auch immer anders, sei es, dass wenn ein Partner dabei ist oder wenn eine Frau alleine da ist. Manche brauchen dann an einer ganz anderen Stelle plötzlich nochmal Raum, Trauer zu bewältigen oder auch kommen dann teilweise noch Geschichten, also frühere Themen zur Sprache. Ja, gewisse Punkte werden dann wirklich konsequent durchbesprochen. Und was ich so mitbekomme, so eine normale Beratung hier bei uns ist so eine Stunde, anderthalb Stunden. Und da ist schon viel Raum, auch etwas intensiver einzelne Themen zu besprechen.
Welche Rolle spielen christliche Werte in diesen Beratungsgesprächen?
Also es gibt ja das Beratungskonzept von Donum Vitae, wo ganz klar auch benannt ist, wir führen die Beratung oder die Beraterinnen führen die Gespräche mit Respekt vor der Frau und dem Kind und eben mit diesem Blick der Nächstenliebe auf die betroffenen Personen und darauf einzugehen, dass da jemand vor einem sitzt, der in einer Notlage ist, der Unterstützung braucht, der ein Ohr braucht und einfach jemanden anzusehen, wie wir als Christen einfach nach diesem Menschenbild da zu schauen, das ist jetzt niemand, der da sitzt mit einem Vergehen, mit einer Schuld, sondern jemand, der unsere Hilfe braucht.
Sind die Konfliktberatungsgespräche ergebnisoffen?
Natürlich, müssen sie ja sein, immer. Also hier wird niemand zu irgendwas gedrängt. Es wird wirklich vor sich, selbst bei bestimmten Formulierungen, sehr vorsichtig geschaut, wie man damit umgeht. Und das wird den Frauen auch klar gemacht. Es bleibt die Entscheidung der Frau. Es wird nur, auf, so wie der Gesetzgeber das wünscht, einfach nochmal der Blick zum Kind hingewandt. Die Frau versucht, ermutigt zu werden, sich auf das Kind einzulassen. Aber auch wirklich nur so weit, wie das in dem Gespräch den Raum hat. Und dann ist es die Entscheidung der Frau. Also es hat schon ein Ziel, dieses Gespräch, sonst wäre es ja auch, hätte es auch keinen Sinn, der Frau diese Zeit abzuverlangen. Aber es bleibt immer ergebnisoffen.
Entscheiden sich die Frauen nach solchen Gesprächen vermehrt für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch? Gibt es da so eine Statistik oder so?
Leider nein. Und wir haben das auch mal überlegt, mal einen Rücklaufbogen anonym zu machen. Aber jede Frau, die das erstmal das Thema hinter sich hat, egal in welche Richtung es geht. Wenn sie sich für das Kind entscheidet, dann hören wir manchmal noch was von ihr, denn dann melden sie sich, weil sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Dann wissen wir natürlich, schön, wunderbar, diese Frau hat sich fürs Kind entschieden. Ganz manchmal bekommen wir nach der Geburt auch Grüße, also die Beraterinnen, da sage ich jetzt mal wir als Verband Donum Vitae und insbesondere die Beraterin, die das Gespräch geführt hat, ja, das größte Glück, dass wir dieses Kind bekommen haben, danke für Ihre Unterstützung, also wirklich schöne Bestätigung, dass es auch Ermutigung wirklich sein kann, für Menschen, sich für das Kind zu entscheiden, aber genaue Zahlen gibt es nicht, denn viele Frauen sind dann erstmal wieder so bei sich und mit der Entscheidung beschäftigt und mit gegebenenfalls weiterer Planung. Es ist völlig in Ordnung, dass die dann gar nicht mehr an das Gespräch zurückdenken. Selbst wenn sie sich für das Kind entscheiden, mag es ja sogar ein unangenehmes Gefühl sein, dass man mal gehadert hat, dass man überhaupt gezweifelt hat, dieses Kind nicht haben zu wollen. Selbst der Gedanke wird beiseite geschoben. Also ich habe volles Verständnis dafür, wenn die Frauen sich dann nicht rückmelden und es leider offen bleibt, wie viele sich für das Kind entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es immer wieder Fälle gibt, die mit Zweifeln oder eigentlich fast überzeugt hier reinkommen, dass es nicht möglich ist und das Kind am Ende doch bekommen.
Ich muss irgendwie an den Punkt so ein bisschen an den Anfang vom Gespräch zurückdenken. Wenn jetzt die katholische Kirche damals sich aus diesen Konfliktberatungsgesprächen zurückgezogen hat und sie jetzt ja eigentlich sagen, die Konfliktberatung ist das beste Mittel, um Frauen auch zu zeigen oder dabei zu helfen, das Kind zu bekommen, kann man da nicht eigentlich sagen, dass, wenn sich die Kirche zurückzieht, sie aus ihrer Sicht ja auch unlogisch handelt? Also solche Beratungsstellen helfen ja auch, christliche Werte und christliche Denkweisen umzusetzen. Auch wenn das jetzt natürlich nicht bei jeder Frau der Fall sein muss. Es gibt ja natürlich Frauen, die trotzdem abtreiben, aber das ist ja dann am Ende auch die persönliche Entscheidung.
Ja, ich glaube, die Kirche hat da auch eine Chance verpasst, weiter an einem Punkt präsent zu sein, wo sie auch helfen kann, wo sie mit, also auch sich als Hilfesteller präsentieren kann.
Aber ich finde es mega spannend, dass sie ja persönlich auch gar nicht kategorisch irgendwie die Einstellung der Kirche ablehnen und sagen, das ist ja alles falsch, sondern dass dieses christliche Bild und auch dieser christlichen Gedankengang, wir hatten es am Anfang mit dem, ab wann ist das Kind ein Kind, ab wann und solche Sachen, dass das ja gar nicht das Gegenteil von der kirchlichen Meinung sein muss und trotzdem sie am Ende diese Beratungsgespräche führen. Ich finde es auf der einen Seite ziemlich beeindruckend und auf der anderen Seite frage ich mich trotzdem, kommen sie mit ihrem Glauben dann in Konflikt manchmal?
Nein, ich überhaupt nicht. Ich sage mal so, ich habe 4 Kinder und ich habe zum Glück ganz unkomplizierte Schwangerschaften gehabt und war da nie in einer Notsituation. Und es ist so ein bisschen vielleicht auch aus der Dankbarkeit heraus, dass es für mich nie eine Frage war, diese Kinder anzunehmen und zu bekommen und glücklich Mutter zu sein. Und dass ich das gerne auch anderen schenken möchte und helfen möchte, dass sie dieses Glück erfahren können. Und selbst wenn es nur in so einem kleinen Umfang ist, dass wir hier Frauen ermutigen, dass wir Hilfestellung geben, ja zum Kind zu sagen, sich dafür zu entscheiden und wir sie dann weiter begleiten.
Können Sie sagen, wie viele Frauen und Familien die Konfliktberatung bei Ihnen in Anspruch nehmen?
Ja, wir haben jedes Jahr so um die 200, 250 Erstberatungen und davon sind, es schwankt jedes Jahr ein bisschen, so zwischen der Hälfte, um die Hälfte, sage ich mal, auch Konfliktberatungen. Also das heißt, schon fast 100 Frauen und Paare kommen hier hin mit einem Konflikt und das potenziert sich natürlich, wenn man auf den Donum Vitae Bundesverband schaut, also da sind es viele Tausend, also ich glaube, es geht in die 15.000, 17.000 pro Jahr an Fällen und dann wiederum davon ein guter Prozentsatz, die Hälfte etwa Konfliktberater. Es ist schon eine Anzahl. Wir wissen alle, wie viele Abtreibungen es immer noch gibt in Deutschland. Also muss es mindestens so viele Beratungen vorher geben, weil sich ja dann doch auch Menschen dafür entscheiden, für das Kind gegen die Abtreibung. Also es ist da viel zu tun und es bleibt auch viel zu tun in dem, ja, für die Frauen, für die Kinder.
Bekommen Sie viel Widerstand, sowohl jetzt von Katholikinnen und Katholiken, aber auch außerhalb von der katholischen Kirche zum Thema Abtreibung?
Nein, also das ist jetzt zum Glück hier überhaupt nicht spürbar. Ganz in den Anfängen gab es mal vereinzelte Stimmen, die sich zu Wort gemeldet haben, als wir gegründet wurden, aber inzwischen sind wir hier voll akzeptiert. Also es gibt keine Strömung oder keine Menschen, keine Gruppierung, die Dunum Vitae anfeinden. Zum Glück ist das hier in Heidelberg kein Thema und ist auch, ich sag mal jetzt, in den Verbandsebenen, die ich kenne, kaum mehr ein Thema. Dafür sind wir, glaube ich, auch inzwischen zu gut positioniert, zu anerkannt und es ist auch klar, wo wir stehen, sodass das auch wenig angreifbar ist.
Haben Sie dann die Hoffnung, dass sich die Haltung in der katholischen Kirche in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten oder in welchem Zeitraum auch immer ändern wird?
Was ist Kirche? Wir sagen jetzt hier in Deutschland die Einstellung der katholischen deutschen Kirche, das kann ich mir schon vorstellen, dass sich da was ändert. Ob das dann aber aus Rom abgesegnet werden kann, tja, ich weiß es nicht, wo da der Wind weht. Schön wäre es, es wäre sehr wünschenswert, wenn da auch in Rom anders zu gedacht wird. Aber ich glaube, also für uns als Dunum Vitae hat das keine Relevanz. Es hat für die deutsche katholische Kirche natürlich eine Relevanz und für Einzelpersonen. Aber für mich jetzt an meiner Arbeit hier ändert es tatsächlich dann am Ende nichts. Es ist nur etwas, wo ich mir, wenn ich mir über meine Kirche, ich bin ja Katholik und stehe zu dieser Kirche trotz allem, auch wenn ich da manchmal mit hadere, wenn ich an solche Punkte denke, wünsche ich es mir, einfach weil ich die Kirche gerne offener sehe, den Menschen zugewandter sehe und das eigentlich nur die Zukunft sein kann.
Zum Schluss des Gesprächs dürfen Sie jetzt ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das heißt, ein Impuls, eine Idee, ein Zitat, ein Appell, was auch immer Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchten.
Ein 11. Gebot. Ich stelle nicht so gern Gebote auf. Klar, mit 4 Kindern habe ich das schon oft genug gemacht. Ich würde mir eher wünschen, ich habe 4 Töchter, ich wünsche mir, dass Mädchen, junge Frauen, gestandene Frauen bei sich sein können, den Mut haben, zu sich selbst zu stehen, bei sich zu sein, wenn es auch heißt, ja oder nein mal zu sagen, gute Entscheidungen treffen für ihren weiteren Lebensweg, selbst wenn es so schwierige sind wie ein Schwangerschaftskonflikt.
Liebe Frau Taufenbach, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von pfarrbriefservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr bei uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns eine Mail an podcast@fabrikservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und danke fürs Zuhören. Tschüss.